Guten Morgen. Ich bete. Vater, ich danke dir, dass du die Quelle bist. Ich danke dir, dass wir aus dir leben dürfen, dass du uns einlädst, dir zu begegnen. Auch heute Morgen, dass du hier bist mit offenen Armen und uns empfängst. Amen. Warum sollte man eigentlich Christ sein? Warum sollte man sich auf Jesus einlassen? Es gibt Menschen in meinem Umfeld, die haben so mit Jesus, mit Glauben nicht so viel zu tun. Es gibt auch Menschen, die wissen genau, um was es da geht. Und der letzte Schritt, der ist irgendwie schwer. Warum sollte man in letzter Konsequenz denn Christ werden? Wir haben da neulich im Hauskreis drüber gesprochen, zumindest angefangen drüber zu sprechen. Irgendwie sind wir auch zu keinem richtigen Ergebnis gekommen. Wir hatten andere Themen, die uns dann noch weitergeführt haben. Aber man merkt, es ist nicht so einfach zu beantworten. Warum sollte man Christ sein? Was macht einen Christen aus? Wir wollen heute Morgen versuchen, uns dem mal ein bisschen zu nähern. Und ich lese uns dazu Galater 5, die Verse 13 bis 25. Durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt, liebe Brüder und Schwestern. Das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen könnt, was ihr wollt. Dient vielmehr einander in Liebe. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wenn ihr aber wie die Wölfe übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Darum rate ich euch, lasst euer Leben vom Gottesgeist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn selbstsüchtig, wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Zügellosigkeit, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltung bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage und vieles andere. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal. Wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Es ist wahr, wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir ein neues Leben. Darum lasst uns jetzt auch unser Leben in der Kraft des Geistes führen. Wir wollen nicht mit unseren vermeintlichen Vorzügen prahlen und dadurch Kränkungen und Neid hervorrufen. Wenn man den Text so liest und so eine pietistisch-evangelikale Ausbildung hat wie ich in seinem Leben, dann bleibt man direkt an einem Vers hängen oder an den Versen 19 bis 21, nämlich wie es nicht geht. Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, dann ist offensichtlich, wohin das führt. Zügellosigkeit, sittenloses Leben und so weiter. Und ganz am Ende, wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Wenn es euch so ein bisschen so geht wie mir, dann ist das das, mit dem man groß geworden ist. Wenn du so bist, wirst du nicht zu Gott kommen. Wut, Neid, Eifersucht, das passt nicht zu einem Christen. Und wenn wir das so feststellen und merken, das bringt uns nicht dahin, wo wir eigentlich hinwollen, dann werden wir aktiv. Und dann geben wir uns Mühe, nicht so zu sein, weil Christen so nicht sind. Und vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, das ist nicht so einfach. Wir geben uns Mühe, aber wir stellen fest, in unserer Gemeinde wird genauso gelästert wie irgendwo anders auch. Und die Gedanken, die ich über andere habe, die unterscheiden sich nicht groß von denen, was mir mein Nachbar über seine Arbeitskollegen erzählt. Und wenn es mit meinen Kindern nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann wäre ich wütend. Wenn ein Baum ein Kirschbaum ist, dann wachsen Kirschen an ihm. Das ist so. Und egal, ob dieser Kirschbaum sich vornimmt, jetzt Äpfel zu tragen, es wird nicht funktionieren. Da wachsen Kirschen dran. Da kann er dafür sorgen, dass die Kirschen runterkommen und Äpfel dranhängen, die er irgendwo anders hergenommen hat, aber er bleibt ein Kirschbaum. Und ich glaube, so ist es in der Tiefe auch mit unserem Leben. Wir sind Kirschbäume als Menschen. Und das, was hier steht, das prägt uns. Wir sind so wütend, eifersüchtig, neidisch. Und wenn wir anfangen, an diesen Früchten rumzudoktern, dann kümmern wir uns um die Symptome, aber nicht um das Problem. Die Hilfe muss von außen kommen. Und da lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 17. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Wenn du zu Christus gehörst, bist du also kein Kirschbaum mehr. Da bist du ein Apfelbaum. Ohne theologischen Hintergrund. Das waren die ersten Bäume, die mir einfielen. Du bist ein Apfelbaum. Und wenn du zu Christus gehörst, dann ist die Grundvoraussetzung da, dass an dir Äpfel wachsen können. Das zweite Problem, wenn wir diesen Vers lesen aus 2. Korinther 5, Vers 17, wir sind was Neues, denken wir so, jetzt sind wir ein Apfelbaum, jetzt haben wir uns auch Äpfel zu wachsen. Aber so einfach ist das immer noch nicht. Ich glaube, auch das missverstehen wir manchmal. Wir lesen es, ihr seid was Neues und jetzt muss doch an mir, müssen doch jetzt Äpfel wachsen. Ich bin doch jetzt gerettet. Ich denke, was wir falsch verstehen an diesem Vers ist oft, dass es keine abgeschlossene Sache ist, sondern ein Prozess. Äpfel wachsen nicht automatisch. Das, was neu ist an uns, ist die Verbindung zu Gott. Das, was neu ist, ist, dass wir Zugang zu Gott haben. Dass es den Heiligen Geist in unserem Leben gibt. Aber wenn wir versuchen, dass trotzdem weiter Äpfel an uns wachsen, aus uns selbst heraus, und die Äpfel dranhängen oder die Kirschen irgendwie so grün anmalen, damit sie aussehen wie Äpfel, dann merken die Menschen um uns herum das, spätestens wenn sie da reinbeißen. Das schmeckt nicht wie ein Apfel. Wie sieht denn nun echte Frucht aus? Wie sieht so ein Apfel aus, den Gott sich vorstellt? Verse 22 und 23. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Wie kann sowas aussehen? Wie sieht so ein Apfel praktisch aus? Ich habe zwei Beispiele. Ich habe einige Leute habe ich schon die ganze Zeit damit genervt. Ich habe in der letzten Zeit, das hat ein bisschen länger gedauert, weil es ziemlich dick ist, die Biografie von Bonhoeffer gelesen. Deswegen ein Beispiel Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, Pastor im Dritten Reich und dann Gefangener der Nazis, saß unter anderem als seine vorletzte Station in Buchenwald. Und da ist er verschiedenen Menschen begegnet. Der eine Mitgefangene von ihm war Sigismund Payne Best, ein britischer Geheimdienstler und Gefangener da. Der ist durch verschiedene Gefängnisse und Lager gewandert und schließlich trafen sie sich in Buchenwald. Und der sagt über die Situation in Buchenwald Folgendes: Dieser Monat ist höllisch gewesen, hat mich mehr Kraft gekostet als meine ganze bisherige Gefangenschaft. Habe echte Zweifel, ob ich je wieder nach Hause komme. Wahrscheinlich werden sie mich mit einer Pistolenkugel töten, wenn unsere Truppen zu nahe kommen. Und dann sagt er weiter über Bonhoeffer: Seine Seele leuchtete tatsächlich in der finsteren Verzweiflung unseres Gefängnisses. Bonhoeffer habe früher immer Angst gehabt, dass er nicht stark genug sei, solch eine Prüfung zu bestehen. Aber jetzt wisse er, dass es im Leben nichts gäbe, vor dem man je Angst haben müsse. Ein anderer Mitgefangener, auch aus dieser Zeit in Buchenwald, auch Brite, Offizier, sagt, Bonhoeffer tat eine ganze Menge, um die schwächeren Brüder von Depressionen und Sorgen abzubringen. Friede, Freundlichkeit, Güte, Selbstbeherrschung, das ist das, was Menschen über Bonhoeffer gesagt haben. Wie wird man so? Wie kann man in so einer Situation sowas ausstrahlen? Wie kommt man dahin, dass Äpfel wachsen? Ein anderer Mann aus der Bibel im Alten Testament war Kaleb. Kaleb war einer der, also das Volk Israel kam an die Grenze des gelobten Landes und sie schickten Kundschafter aus, aus jedem Stamm einer, Kaleb war einer davon. Und die sind da so an dieser Grenze und stehen davor, das Land einzunehmen, was Gott ihnen versprochen hat nach der Wanderung in der Wüste, nach dem Auszug aus Ägyptenland. Und Mose schickt die 12 Leute rein, die sollen sich das angucken, wie das Land so aussieht. Und die kommen zurück und sind schwer beladen mit den Früchten dieses Landes. Und sie sagen zu Mose, und wir sind in dem Land gewesen, und es ist tatsächlich so, wie du sagst, Milch und Honig fließen. Guck dir diese Früchte an, die wir dabei haben. Wahnsinn! Das Land ist toll! Unglaublich! Und dann geht's weiter. Allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakiter gesehen und in der Wüste Negev siedeln die Amalekiter. Im Gebirge die Hethiter, Jebusiter, Amoriter. Außerdem wohnen am Mittelmeer und am Jordan die Kanaaniter. Es geht weiter. Die Anakiter, die wir getroffen haben, sind Riesen. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken und so haben wir uns auch gefühlt. Und sie raten dringend davon ab, die Grenze zu überqueren und in dieses Land zu gehen. Und zwei Leute, die dabei waren, sehen das anders. Der eine davon ist Kaleb, der sagt, wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Der war da, wo die anderen auch waren. Der hat das Gleiche gesehen. Und die anderen haben die Hosen voll vor dem, was sie gesehen haben. Und er sagt, es kann losgehen. Das ist unser Plan. Unser Land. Der hat die Riesen genauso gesehen. Wie wird man so? Es geht noch weiter. Später, als sie dann, 40 Jahre später, die einzigen zwei, die rein dürfen, sind Kaleb und Josua. Als es dann soweit ist und sie in das Land dürfen, stehen sie da. Und in Josua 14, Vers 16, Vers 6 bis 13 steht, in Gilgal kamen die Männer des Stammes Juda zu Josua. Unter ihnen war auch Kaleb, der Sohn Jephunes, aus der Sippe Kenas. Er sagte zu Josua, du weißt, was der Herr bei Kadesh Barnea zu Mose, dem Mann Gottes, über mich und dich gesagt hat. Ich war damals 40 Jahre alt. Mose, der Diener des Herrn, hat mich von Kadesh Barnea als Kundschafter in dieses Land hier gesandt. Als ich ihm dann Bericht erstatten musste, war ich zuversichtlich, dass wir das Land einnehmen könnten. Aber die Männer, die mit mir zusammen dieses Gebiet erkundet hatten, jagten dem Volk Angst ein. Ich dagegen vertraute ganz dem Herrn, meinem Gott. Mose hat mir damals geschworen, das Land, in das du vorgedrungen bist, wird dir und deinen Nachkommen für immer gehören, weil du dich fest auf den Herrn, meinen Gott, verlassen hast. Nun hat mich der Herr tatsächlich am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. 45 Jahre sind vergangen, seit der Herr dies zu Mose gesagt hat. In dieser langen Zeit sind wir Israeliten in der Wüste umhergezogen. Ich bin heute 85 Jahre alt und noch genauso stark wie damals als Kundschafter. Ich habe die gleiche Kraft und kann immer noch kämpfen und Kriegszüge unternehmen. Das wäre was, Willi, oder? 85? Teile mir das Bergland zu, das der Herr mir damals versprochen hat. Du weißt, dass dort die Anakiter in großen Städten leben, die sie zu Festungen ausgebaut haben. Vielleicht wird der Herr mir helfen, sie zu vertreiben. Kaleb bekommt dieses Land, um das er gebeten hat. Josua sagt dann, da segnete Josua Kaleb den Sohn Jephunnes und erklärte Hebron zu seinem Besitz. Und zwar das Land, in dem diese großen Typen wohnten. Und die wohnten immer noch da. Und hier steht, er segnete ihn, indem er ihm das Land gab. Segen ist nicht, dass alles glatt läuft. Segen ist manchmal auch die Möglichkeit, was für Gott zu tun, was Neues einzunehmen. Kaleb wird gesegnet mit Land, vor dem man sich eigentlich fürchten müsste. Und er nimmt das an, er sieht die Chance darin. Er vertraut Gott. Besonnenheit, Geduld, Friede. Wie wird man so? Wie wachsen Äpfel? Ein zentraler Vers in Bonhoeffers Leben war aus 2. Chronik 20, Vers 12. Da steht, auch mal wieder so ein Gefecht der Israeliten, wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Kaleb hatte das auch verstanden. Er hat auf Gott geschaut. Nicht auf die großen Typen, die da im Land unterwegs waren, nicht auf die dicken Mauern der Festung, auf Gott. Und in unserem Text, Galater 5, 22 steht, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Gottes Geist bringt die Frucht, nicht wir. Ein Leben, das von Gottes Geist bestimmt ist, bringt automatisch und unausweichlich Frucht. Und wir stehen manchmal selber so unter dem Druck, Frucht bringen zu müssen und das machen zu müssen. Und doch jetzt nicht wütend sein zu dürfen. Und doch eigentlich ein ausgeglichener, freundlicher Mensch sein zu müssen. Und dann fangen wir an, uns zu helfen. Indem wir versuchen, diese Früchte zu bauen. Und wir stellen Gebote auf, als Christ musst du so sein. Weil das ist ja der Apfel. Oder wir zeigen nicht, was wirklich in uns passiert. Weil als Christ kannst du ja, darfst du ja keine Kirschen an dir wachsen lassen. Und dabei übersehen wir das zentrale Wort in diesen Versen, Gottes Geist. Weiter in Vers 25, durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum lasst uns jetzt auch unser Leben in der Kraft des Geistes führen. Oder Vers 16, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Es geht um Gottes Geist. Gottes Geist muss Einfluss auf unser Leben haben. Wenn Gott uns neu macht, wie wir es gelesen haben in Korinther, dann ist das wie mit dieser Lampe, ne? Ihr seht, die leuchtet. Da ist Strom da. Aber wenn sie leuchten soll, müssen wir den Schalter noch umlegen. Der Strom ist da. Aber wenn sie angehen soll, müssen wir schalten. Und das meint das, was dieser Text sagt. Ihr müsst mit Gottes Geist leben. Nochmal Bonhoeffer hat mal gesagt, Christus ist aus dem Leben der meisten Christen verbannt. Man baut ihm wohl seinen Tempel, aber man wohnt in seinem eigenen Haus. Religion ist zur guten Sonntagsstube verkommen, zum religiösen Zimmer, in das man sich gerne auf ein paar Stunden zurückzieht, um dann aber wieder gleich darauf in seine Arbeitsstube zu treten. Oder Irvin McManus, ein Pastor aus Amerika, sagt, lade ich Gott in meinen Alltag ein? Oder gehört mein Alltag Gott? Es geht darum, unser Leben, unseren Alltag mit Gott zu leben, mit Gottes Geist, mit Jesus. Dabei ist es allerdings so, dass der Heilige Geist keine Gewalt anwendet. Es ist nicht so, dass der Strom hier einfach durchgeht durch den Schalter. Der Schalter gehört uns. Und wir müssen uns darauf einlassen, den Schalter umlegen. Wie machen wir das? 4 Gedanken dazu. Das Erste, ich denke, wir müssen uns bewusst machen, dass der Strom da ist in unserem Leben, dass der Geist da ist. In dem Moment, wo wir Ja gesagt haben zu Jesus, zu Gott, ist der Heilige Geist in unserem Leben und der Strom liegt an der Lampe. alles, was ich brauche, um Frucht zu bringen, ist da in meinem Leben. Die Voraussetzungen für die Äpfel sind da. Wir sind neue Menschen. Das Zweite, wir müssen auf Gottes Geist hören. Wer dabei war, erinnert sich vielleicht, wir haben auf der Gemeindefreizeit ein bisschen drüber nachgedacht, wie das ist, auf Gott zu hören, regelmäßig auf Gott zu hören. Und dabei ist es wichtig, ich glaube, Regelmäßigkeit kommt vor Qualität und Quantität. Es geht nicht darum, jeden Tag 2 Stunden lang die Bibel zu lesen. Es geht darum, das jeden Tag zu machen. Und wenn das nur 10 Minuten oder 3 Minuten sind, das ist ein Anfang. Jeden Tag. Jeden Tag Gott in mein Leben zu lassen. Der dritte Schritt ist dann, uns bewusst unter die Führung des Geistes Gottes zu stellen. Und das kann für jeden was anderes heißen. Ich teste das so ein bisschen vor schwierigen Gesprächen. Wenn man eigentlich sich hinsetzt und nochmal Gedanken macht, was sage ich denn jetzt wie, das einfach mal alles beiseite zu schieben und den Geist Gottes zu bitten, jetzt zu reden, das auszusprechen. Oder in Situationen, in denen das mal nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, wo ich an meine Grenzen komme und merke, es entgleitet mir gerade vollständig, weil sich irgend so ein Idiot nicht so verhält, wie er das eigentlich sollte. Wenn ich das an Gott, an den Heiligen Geist abgeben kann, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Und dann ist das vierte, wir müssen auch das tun, was da gesagt wird, was wir da hören. Und manchmal hört sich das vielleicht komisch an. Manchmal denken wir vielleicht, ich habe es ja verstanden, was du von mir willst. Aber wenn ich das tue, dann geht mein Leben vollkommen den Bach runter. Von den 12 Kundschaftern, 10 haben das so gemacht. Die haben festgestellt, es ist schon klar, das ist unser Land. Aber wenn wir da reingehen, sind wir tot. Wenn ich das tue, Gott, jetzt, dann ist mein Leben vorbei. Es läuft doch gerade so gut. Wenn ich das jetzt aufgebe, was soll da werden aus meinem Leben? Kaleb war 85 und fühlte sich wie 40. Da war nichts vorbei. Da hat Gott sein Leben mal einfach verdoppelt. Vertrauen wir darauf, dass das andere, was uns da gesagt wird, vielleicht zu ungeahnter Größe führen kann, zu Dingen, von denen wir keine Vorstellung haben, die da sind? Manchmal müssen wir auch das Risiko eingehen, uns zu blamieren. Manchmal haben wir so diesen Eindruck, wir sollten jetzt das und das zu dem und dem mal sagen, weil das dem vielleicht gut tun könnte. Was ist, wenn er das gar nicht so sieht, wenn ich da einfach dämlich dastehe? Das Problem ist ja, wir sehen immer erst hinterher, ob das Wirken des Geistes, ob Gottes Wirken gut war oder nicht. Aber letztlich entsteht die Frucht, entstehen die Äpfel ja daraus, dass wir die tiefe Erfahrung machen in unserem Leben, dass der Geist Gottes alles unter Kontrolle hat. Dass Gott alles unter Kontrolle hat in unserem Leben. Wenn wir das erleben, kann daraus entstehen, dass wir entspannter leben. Johannes 7, Vers 38, wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Ich finde diesen Vers unglaublich. Ich will das. Ich will, dass Menschen erleben, dass was anders ist bei mir. Ich will, dass Menschen in dieser Gemeinde erleben, dass in dieser Gemeinde was anders ist. das war dann auch der Punkt, über den wir mehr im Hauskreis gesprochen haben, diese Sehnsucht danach, dass was anders ist. Diese Sehnsucht danach, dass dieses lebensspendende Wasser zu erleben ist, hier bei uns, im Hauskreis, in der Gemeinde, bei uns persönlich. Und es ist gut, dass die Sehnsucht da ist. Das ist der erste Punkt. Wir merken, es wachsen Kirschen bei uns und es sind auch keine Äpfel. Das ist gut, sich das klar zu machen. Ich denke, nur oft machen wir hier auch einen Fehler. Und wir sehen, was so alles an Kirschen wächst in unserer Umgebung. Wir gucken in diese Gemeinde rein und sehen, ach, noch ein Kirschbaum, noch einer, was der so treibt. Sich wieder am Ton vergriffen. Die hat wieder dämliche Ideen. Da hat mich wieder keiner ernst genommen. Hier steht was anderes. Hier steht, wer mir vertraut, wird erleben, von ihm wird Leben spendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Hier steht nicht, du darfst darauf warten, bis die anderen soweit sind und dir lebensspendenden Strom geben. Hier steht, es fängt bei dir an. Bei mir. Und das ist auch genau der erste Punkt, den der Heilige Geist macht, wenn wir den Schalter hier umlegen. Das Licht scheint nämlich auf uns. Und er zeigt uns die Kirschen in unserem Leben. Und wenn ich anfange, ihn in mein Leben zu lassen, dann ist die größte Gefahr, dass er uns wirklich die Augen öffnet und zeigt, was bei uns nicht richtig läuft. Und das sehen wir alles nicht. Das wenigste von dem, was ich anderen Menschen antue, sehe ich selbst. Und wenn der Geist Gottes anfängt zu wirken in uns und uns das zeigt, dann hört er damit nicht auf. Dann fängt er auch an, uns zu verändern. Und bei Gott ist das nicht so, dass wir an den Pranger gestellt werden und gesagt haben, ich habe dir doch gesagt, es sollen keine Kirschen an dir wachsen. Du bist doch immer noch so. Guck mal, da, da. Gott ist anders. Gott macht uns sehr klar, dass er, so wie er uns geschaffen hat, sich das gut überlegt hat und dass er uns so wollte, wie wir sind. Und er wird diese Veränderung in Liebe mit uns gehen. Aber es ist so wichtig, dass das bei uns selbst anfängt. Vor einiger Zeit war hier Pastor Freitag, das ist der Mann, der oben im Heim für junge Behinderte die Seelsorge übernommen hat und hat hier gepredigt bei uns. Er hat damals das Beispiel gebracht, unser Leben ist manchmal so, wir sind in der Wüste unterwegs und wir wissen, da ist eine Oase, aber wir reden nicht drüber zu den anderen Menschen. Und ich glaube, oft ist es so, wir versuchen ja drüber zu reden, über die Oase, aber wir haben sie selber noch nie so richtig gesehen. Wir wissen gar nicht, wie Gott selber ist, wie sich das anfühlt, wenn Gott dein Leben umkrempelt. Und damit ist unser Zeugnis relativ oberflächlich. Ich habe immer gedacht, du musst dich nur genug anstrengen, dann wachsen schon Äpfel an dir. Aber das schafft keiner. Epheser 1, Vers 19. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner Seite gab. Wenn ich selber versuche, Äpfel hervorzubringen, dann maße ich mir an, die Kraft Gottes kopieren zu können. Ich versuche, was zu tun, was nur Gott kann. Und das, was Gott getan hat, Christus von den Toten aufzuerwecken, das ist die Kraft Gottes. Will ich mich damit messen? Glaube ich ernsthaft, dass ich das tun kann? Es geht darum, Erfahrung zu sammeln. Erfahrung mit Gott. Und wenn wir diesen Vers aus 2. Korinther nochmal lesen, Korinther 5, Vers 17, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Dann heißt neu nicht, es ist umgelegt und alles ist fertig. Neu ist ein Prozess. Und klar könnte Gott so machen und alles wäre vorbei. All die Probleme, all das, worum ich kämpfe im Leben. Aber das wäre zu einfach. Gott will, dass ich die Erfahrung mache, wie sich das verändert. Gott will, dass ich andere Menschen verstehen kann. Und deswegen mutet er mir diesen Prozess zu. Und es ist auch so, wenn wir neu sind, heißt das nicht einfach, wir sind keine Sünder mehr. Im Gegenteil. Wenn Gott unser Leben neu macht, dann zeigt er uns, wo es nicht läuft, bei uns persönlich. Und es ist auch so, je näher man an Gott dran ist, umso schwieriger wird es, umso härter werden die Kämpfe. Aber die Lösung ist ja nicht, dass ich selber kämpfen muss. Die Lösung, so sagt unser Text, ist, dass wir den Geist Gottes in unser Leben lassen. Dass wir eben genau diese Kraft, die in der Lage war, Menschen von den Toten zu erwecken, in unser Leben auch aktivieren. Dass wir den Schalter umlegen und den Heiligen Geist wirken lassen. Es bringt nichts, sich an Gebote und Verbote zu halten und zu sagen, als Christ bist du so und so. Versteht mich nicht falsch, die Regeln sind wichtig und es steht hier ganz klar, was gut ist und was nicht gut ist. Aber nur zu sagen, du musst das so und so tun, wird nicht funktionieren. Und das merken die Menschen um uns herum. Ob wir nur versuchen, Äpfel zu bringen oder ob wirklich Äpfel an uns wachsen. Es geht um die Verbindung zu Gott. Und die muss geübt werden. Das ist nichts, was so einfach da ist. Dieses Schalter umlegen ist hier einfacher als im echten Leben. Und trotzdem steht über all dem, das ist die Jahreslosung des letzten Jahres, 2017, Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Gott hat das getan. Gottes Geist ist da. Wir müssen da nicht selber ackern. Wir müssen lernen, auf Gottes Geist zu hören. Römer 12, Vers 1 und 2. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Was in dieser Welt in ist, ist selber Äpfel zustande zu bringen. Gott will, dass wir uns auf ihn lassen, dass wir ihn einlassen, dass wir seinen Willen verstehen. Und zwar ganz konkret in der jeweiligen Situation. Das ist eine große Einladung. Und ich wünsche euch, dass ihr in dieser Woche ein Stück mehr lernen könnt, das zu erleben. Amen. Ich bete. Vater, ich danke dir, dass du uns beschenkst mit deinem Geist. Ich danke dir, dass du ihn in unser Leben gegeben hast. Heiliger Geist, ich danke dir, dass wir dich in Anspruch nehmen dürfen. Dass du wirken willst in uns. Und Vater, wir möchten es neu lernen, wie es in diesem Vers aus der Chronik heißt, auf dich zu sehen. Wir merken, wir kommen nicht weiter. Wir möchten lernen, immer wieder den Blick zu dir zu drehen. Zu erleben, dass du weiter kannst, wenn es bei uns schon lange aufgehört hat. zu merken, dass dein Plan viel größer ist, dass man auch noch mit 85 Kämpfe kämpfen kann. Und das Leben, was mit dir geführt ist, nicht vorbei ist, sondern erst richtig anfängt. Danke, dass du uns beschenkst, Herr. Danke für deine Liebe. Danke, dass du uns verändern willst, dass du uns unsere Sünden zeigen willst, nicht um uns fertig zu machen, sondern um uns zu verändern. Ich bitte dich, dass für uns hier, dass wir das lernen, immer mehr das Licht in unserem Leben zuzulassen, zu sehen, wo es falsch läuft bei uns persönlich, das anzunehmen, deine Hilfe anzunehmen für Veränderung. Zeig uns, wo es falsch läuft. Mach uns neu, Herr. Amen.